Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, schönen guten Morgen. Populismus von links und von rechts beschäftigt uns heute. Die Slowakei hat mit Peter Pellegrini einen linkspopulistischen Russland-Sympathisanten gewählt. Und in Portugal hat bei der letzten Wahl die rechtspopulistische Partei Es reicht massiv zugelegt. Was das für die jeweilige Regierungspolitik bedeutet, ist gleich Thema bei uns. Aber erstmal blicken wir in die Ukraine. Wir sprechen über die Rolle von Freiwilligenhilfe für die Armee in einer Zeit, in der es an der Front an so ziemlich allem fehlt. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat diese Woche in einem Interview Klartext gesprochen. Zentrale Aussage: Wenn der US-Kongress die Hilfen nicht freigibt, wird die Ukraine verlieren. So deutlich war Selenskyj lange nicht, was aber auch kaum verwundert. Die Republikaner blockieren die Ukraine-Hilfe. Die längst zugesagten F-16 kommen erst in Monaten, wenn überhaupt. Es fehlt an Munition und Patriot-Abwehr gegen den Terror Russlands. Einziger Lichtblick der Ukraine sind Luftschläge gegen die russische Ölindustrie mit Hilfe von Drohnen aus eigener Produktion. Welche Rolle bei diesen entscheidenden Waffen Freiwillige spielen, wie wichtig die Freiwilligen insgesamt sind, das habe ich mit der ukrainischen Journalistin Karina Beigelzimmer in Odessa besprochen. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie die klaren Worte Selenskyjs in der Ukraine angekommen sind.
Die Worte des Präsidenten spiegeln leider eine harte Realität wider, die viele, mit denen ich gesprochen habe, mit einer Mischung aus Sorge und Traurigkeit aufnehmen mussten. Aber wie bei einem Patienten, der eine erschütternde Diagnose erhält und sich an den möglichen Therapien festhält, auch wenn die Zukunft ungewiss bleibt, so klammert sich auch unsere Bevölkerung, so klammern wir uns alle an den Gedanken, dass diese Hilfe aus Amerika trotzdem kommt. Und die Aussicht auf Unterstützung, auch wenn sie nicht garantiert ist, lässt den Glauben nicht sterben bei der Mehrheit der Menschen.
Auch aus anderen westlichen Ländern bekommt die Ukraine zurzeit nicht das, was sie braucht. Im gleichen Interview spricht Selenskyj über die F-16-Kampfjets, die noch nicht da sind, über fehlende Patriot-Abwehrsysteme. Fühlen sich die Ukrainer zurzeit vom Westen im Stich gelassen in einer Situation, wo die Russen jeden Tag weiter vorrücken?
Wir sind für jegliche Unterstützung sehr, sehr dankbar. Aber der Krieg ist leider noch nicht vorbei und die Situation an der Front ist sehr angespannt. Wir sind weiterhin massiv auf militärische Hilfe angewiesen, um unser Land vor täglichen Luftangriffen und einem weiteren Vordringen russischer Besatzer zu schützen. Insbesondere Luftabwehr wie Patriot, wie Sie gesagt haben, und ein Ausbau der Luftwaffe zum Abfangen russischer Flugzeuge sind aktuell dringender denn je. Ein trauriger Rekord wurde am Donnerstag in unserer Region gebrochen, als der Fliegeralarm in der Nacht fast 8 Stunden gedauert hat. Wir haben Explosionen gehört. Und in solchen Momenten wird jedem klar, wie sehr unser Leben jetzt von diesen Luftabwehrsystemen abhängt und was passieren kann, wenn die Abwehrraketen, wie viele Militärexperten sagen, bald aufgebraucht sind. In diesen Momenten fühlt man sich sehr hilflos und ehrlich gesagt im Stich gelassen. Kharkiv, Odessa, Dnipro, Saporizhia und andere Städte, die werden regelmäßig von den Russen angegriffen und zerstört. Und deshalb ist es entscheidend, dass europäische Länder ihre Militärhilfe spürbar erhöhen.
Was bedeutet das für Sie? Also man hört ja von manchen Ukrainern, dass sie den Luftalarm gar nicht mehr wahrnehmen, weil er fast alltäglich ist. Können Sie noch schlafen?
Nein, jetzt ist es unmöglich, weil wir wirklich jetzt fast jeden Tag und jede Nacht Drohnen- und Raketenangriffe haben. Und Raketenangriffe, das ist sehr, sehr gefährlich. Man kann nicht schlafen. Es ist unmöglich. Es ist erstens gefährlich und zweitens, wie können Sie einschlafen, wenn Sie wissen, dass es Raketengefahr gibt. Das können Sie vergessen in letzter Zeit. Früher war es anders, das stimmt. Wir haben nicht so reagiert.
Umso wichtiger, wenn die Hilfe aus dem Westen gerade stockt, ist die Unterstützung von Freiwilligen in der Ukraine, seien es Soldaten, die sich freiwillig gemeldet haben, oder Ukrainer, die die Verteidigung ihrer Städte selbst organisieren. Das war ja zu Beginn des Krieges sehr, sehr wichtig, hat eine große Rolle gespielt. Wie hat sich diese Freiwilligenbewegung entwickelt?
Wissen Sie, diese Freiwilligenbewegung in der Ukraine hat schon während der Maidan-Revolution 2013-14 begonnen. Damals haben freiwillige Demonstranten und Soldaten später geholfen. Aber mit dem Beginn des umfassenden Krieges hat ihr Engagement ein neues Niveau erreicht. Freiwillige kauften Satelliten, Schutzwesten, Drohnen, sammelten Geld. Sie waren in der Versorgung der Armee mit Essen und Medizin unverzichtbar. Und diese Helfer, sie haben oft direkte Verbindungen zu den Einheiten und sie reagieren schnell auf deren Bedürfnisse. Und laut letzten Umfragen engagieren sich etwa 38% der ukrainischen Bevölkerung als Freiwillige in verschiedenen nichtstaatlichen Organisationen und Wohltätigkeitsstiftungen.
Was machen die heute, gut 2 Jahre nach Kriegsbeginn, um die Armee zu unterstützen, um zu helfen?
Die leisten auch 2 Jahre nach Kriegsbeginn weiterhin einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Armee. Aber ihre Aufgaben haben sich jedoch erweitert, da sie nun auch Hilfe für Bienenflüchtlinge leisten und beim Wiederaufbau unterstützen. Aber es gibt ein Problem. Während zu Beginn des Krieges eine Flut von Spenden einging, müssen die Freiwilligen nun kreativer werden, um neue Mittel zu beschaffen. Sie organisieren zum Beispiel irgendwelche Kurse, basteln etwas, nähen, verkaufen das, organisieren verschiedene Veranstaltungen, um weiterhin Unterstützung zu erhalten. Aber neben den einheimischen Freiwilligen leisten auch Freiwillige aus anderen Ländern einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung der Ukraine. Ich habe vor kurzem mit einem deutschen Freiwilligen gesprochen, mit einem Geschäftsmann aus Wesseling, der hat bereits 12 Hilfstransporte in die Ukraine organisiert und der sagt, dass die Bereitschaft zu spenden in Deutschland abnimmt, was angesichts der dringenden Bedürfnisse des Landes besorgniserregend ist. Es ist jedoch erfreulich zu sehen, dass viele Privatpersonen auch aus Deutschland verschiedene Wettbewerbe, Aktionen für Kinder organisieren und Bücher, Sachen, Geld senden, um beispielsweise dem Militärhospital in Odessa, Straßenkindern in Kherson und oder Schulen in Saporija zu helfen. Sogar nach unseren Sendungen im Deutschlandfunk schreiben mir manchmal Leute auf Facebook oder Instagram und fragen, wie man Bedürftigten oder älteren Menschen oder Soldaten helfen kann.
Ja, das ist ja schön zu hören. Manche Privatleute bauen Drohnen, die sie privat bestellen, umbauen. Welche Rolle spielt das zurzeit an der Front?
Nur mit diesen Drohnen werden wir natürlich den Krieg nicht gewinnen können, aber trotzdem spielen sie eine wichtige Rolle. Diese Drohnen werden oft für Aufklärungsmissionen eingesetzt, um feindliche Stellungen aufzuspähen und Informationen über die Bewegungen des Feindes zu sammeln. Außerdem haben wir einige Soldaten erzählt, dass diese Drohnen auch für die Lieferung von medizinischer Versorgung oder anderen wichtigen Gütern genutzt werden, insbesondere in Gebieten, die für konventionelle Lieferwege schwer zugänglich sind.
Das sagt die Journalistin Karina Beigelzimmer aus Odessa. Mit ihr sprach ich über die Hilfe von Freiwilligen in der Ukraine. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat der Slowakei nahegelegt, aus der EU auszutreten. Was Röttgen zu dieser deutlichen Äußerung bewogen hat, der Wahlsieg des Linkspopulisten Pellegrini bei der slowakischen Präsidentschaftswahl. Er ist jetzt neben dem Ministerpräsidenten Robert Fico der zweite Mann an der Spitze, der offen mit Putin sympathisiert und Friedensgespräche mit Russland fordert. Die Opposition fürchtet schon, dass das Land zu einer Art zweitem Orbán-Ungarn werden könnte. Doch trotz dieser Rhetorik war gestern der ukrainische Regierungschef zu Konsultationen in der Slowakei. Wie passt das alles zusammen? Darüber berichtet unsere Korrespondentin Marianne Allweis.
Seine pro-russische Rhetorik hat Robert Fico, den slowakischen Premier, schon einiges gekostet. Ein halbes Jahr nach seiner Wiederwahl hat Tschechien als engster Verbündeter in einem beispiellosen Schritt Regierungssitzungen mit der Slowakei abgesagt. Dagegen gibt sich der ukrainische Ministerpräsident pragmatischer. Denis Schmyhal reiste mit seinem Kabinett ins Nachbarland. Herr Premier, lieber Robert, wir hatten ein konstruktives Treffen. Dafür danke ich Ihnen. Wir haben unsere Zusammenarbeit in vielen Bereichen noch einmal deutlich vertieft. Wir haben zum Teil unterschiedliche Interessen und Prioritäten, aber wir sind guten Willens. Ich danke dem slowakischen Volk aufrichtig für seine Solidarität. Es war schon das zweite Treffen beider Regierungen seit Januar. Von Michalovce im Osten der Slowakei liegt die ukrainische Grenze nur eine halbe Autostunde entfernt. Der deutsche Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann repariert hier im Auftrag der Bundeswehr deutsche Waffen nach dem Einsatz in der Ukraine. Auch nach der Abwahl der proeuropäischen Vorgänger von Fico. Der war mit dem Versprechen angetreten, keinen einzigen Schuss Munition mehr an Kiew zu liefern. Er stoppte die staatlichen Waffenlieferungen, verbreitet wiederholt Kreml-treue Propaganda, kritisiert die Ukraine und den Westen. Es ist verblüffend, dass kein Friedensplan existiert, dass die EU nicht ihr Gewicht einsetzt, um eine Waffenruhe durchzusetzen, dass ihre einzige Strategie darin besteht, das gegenseitige Töten von Slawen zu fördern. Bei den slowakisch-ukrainischen Regierungskonsultationen waren nun andere Töne von Fico zu hören. Die Slowakei will ein guter, freundschaftlicher, solidarischer Nachbar der Ukraine sein. Wir wünschen uns gemeinsam mit euch, dass wir so eine Friedenslösung finden, die die Integrität und Souveränität der Ukraine respektiert. Herr Premier, lieber Denis, meine Tür steht euch stets offen. Fico verurteilte den russischen Krieg und bot der Ukraine seine volle Unterstützung bei den EU-Beitrittsverhandlungen an. Beide Länder vereinbarten gemeinsame Projekte in der Energie- und Verkehrspolitik. Eine Zugverbindung soll aus Kiew direkt zur zweitgrößten slowakischen Stadt Košice führen. Wir haben auch über die Zusammenarbeit im Militärbereich gesprochen, so Fico. Hier bieten wir gewaltige Hilfe bei der Minenräumung an, Expertise, Maschinen und Ausbildung. Außerdem, und daraus mache ich kein Geheimnis, wir haben nie gelogen und immer gesagt, auf kommerzieller Basis ist die Slowakei auch bereit, militärisch zusammenzuarbeiten. Der Soziologe Michal Vašečka ist überzeugt, dass es nicht Ficos Ziel nach seinem Comeback als Premier ist, Russland in der Ukraine gewinnen zu sehen.
His goal is to create mafia state again.
Fico will seinen alten Mafia-Staat wiederhaben, den vor seinem Rücktritt im Jahr 2018. Dafür setzt er auf pro-russische Rhetorik und nimmt autoritäre Strukturen in der Slowakei in Kauf. Wenn Brüssel und Berlin dazu schweigen und dieses schmutzige Spiel mitspielen, dann wird Fico kein Störenfried in der Ukraine-Politik sein.
With issues of Ukraine, etc., etc.
Der Soziologe hofft, wie viele andere slowakische Politikbeobachter, dass die EU und Deutschland mit Fico im Gespräch bleiben, aber den geplanten Demokratieabbau nach ungarischem Vorbild offen kritisieren und Fico öffentlich an seine pro-ukrainischen Worte nach Treffen wie diesen erinnern.
Pro-russische Rhetorik nach innen und offenbar durchaus konstruktive Ukraine-Politik nach außen. Marianne Alweis berichtete über die slowakisch-ukrainischen Regierungskonsultationen. Portugiesen haben bei der Wahl im März Protest gewählt. Die dortigen Rechtspopulisten haben den programmatischen Namen Es reicht. Mit 18% waren sie die eigentlichen Wahlsieger. Sowohl die Konservativen als auch die Sozialisten wurden abgestraft. Wie in Deutschland soll es jetzt auch in Portugal eine Brandmauer gegen Rechtsaußen geben. Die neue konservative Minderheitsregierung von Ministerpräsident Luís Montenegro lässt sich deshalb von den oppositionellen Sozialisten unterstützen. Vor allem in der Außenpolitik. Erste Bewährungsprobe dazu gab es gestern im Parlament. Montenegro hat dort sein Programm vorgestellt. Thilo Wagner hat zugehört.
Senhor Presidente da Assembleia da República.
Auftakt
der liberal-konservativen Regierung im Parlament. Premierminister Luis Montenegro präsentiert das Regierungsprogramm. Dazu zählen auch eine Reihe von Sofortmaßnahmen, die in den nächsten Wochen Priorität haben werden. Wir hinken bei der Umsetzung der europäischen Subventionen hinterher. Nach einem Jahr in Kraft sind nur 0,5% von Portugals Regional- und Strukturfonds angewandt worden. Beim EU-Wiederaufbau- und Resilienzplan sind es nur 20%. Wir müssen diese außergewöhnliche Chance endlich nutzen, das Leben der Portugiesen zu verbessern. Ein Seitenhieb gegen die ehemalige sozialistische Regierung, die bei der zügigen und effizienten Anwendung der EU-Gelder zuletzt Schwierigkeiten offenbart hatte. In den großen Linien der europäischen Politik liegen die beiden großen Volksparteien, die liberal-konservative PSD und die Sozialisten, traditionell nicht weit voneinander entfernt. Doch die neue Regierung ist darauf bedacht, sich ein eigenes Profil zu erarbeiten und stellt deshalb auch die kleinen Veränderungen deutlich heraus. Der neue Außenminister und ehemalige PSD-Europaabgeordnete Paulo Rangel verwies darauf, dass Portugal sich nun ganz klar für einen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine ausspreche. Premierminister Luis Montenegro hat bereits bei der Amtsübernahme ein deutliches Zeichen für die EU-Erweiterung gegeben. Das musste endlich klargestellt werden. Denn Portugal hatte bislang gezögert, insbesondere bei der Vergabe des Beitrittskandidatenstatus an die Ukraine. Diese Unklarheit ist jetzt ausgeräumt. Bei der Umsetzung ihres Regierungsprogramms ist die Minderheitsregierung zunächst nicht zwangsläufig von der Unterstützung der Sozialisten abhängig. Die Konservativen können auch per Dekret regieren. Unmittelbar nach der Parlamentswahl Anfang März hatte Sozialistenchef Pedro Nuno Santos seine Partei auf die Oppositionsrolle eingestimmt. Doch jetzt rudern die Sozialisten ein Stück zurück. Santos hat Premier Montenegro angeboten, die drängendsten Arbeitskonflikte mit Lehrern, Ärzten und der Polizei gemeinsam zu lösen. Und das erste Misstrauensvotum, das die Kommunisten nun im Parlament präsentieren wollen, werden die Sozialisten nicht unterstützen. Diese Strategie mache durchaus Sinn, sagt der Politologe Antonio Costa Pinto von der Universität Lissabon. Die Regierung kann nur gestürzt werden, wenn die linken Parteien und die radikale Rechte gemeinsam gegen sie stimmen. Dass das auf kurze Sicht passiert, ist unwahrscheinlich. Außerdem werden die Sozialisten einen Sturz der Regierung nur unterstützen, wenn sie selbst Aussichten haben, vorgezogene Neuwahlen gewinnen zu können. Und davon sind wir zurzeit noch weit entfernt. Lange Zeit war die Stabilität von Minderheitsregierungen in Portugal dadurch gewährleistet, dass der Wahlverlierer die andere Volkspartei stillschweigend regieren ließ. Doch das deutliche Erstarken der rechtspopulistischen Chega-Partei scheint diese Tradition nun in Frage zu stellen, sagt Costa Pinto. Es ist sehr wichtig für die Qualität der portugiesischen Demokratie, dass die Abgrenzung zwischen links und rechts deutlich wahrgenommen wird. Denn sonst profitieren davon die Rechtspopulisten, die sich als Antisystempartei darstellen. Ihre Botschaft, dass alle anderen Parteien unter einer Decke stecken würden, egal ob links oder rechts, mobilisiert einen großen Teil der Protestwähler in Portugal. Und das weiß auch die gemäßigte Opposition im Parlament. So haben die Sozialisten zwar eine kurzfristige Kooperation mit der konservativen Regierung eigenständig angeregt, gleichzeitig aber jetzt schon verkündet, dass sie prinzipiell gegen den Haushalt für 2025 stimmen werden.
Thilo Wagner berichtete über die liberal-konservative Minderheitsregierung in Portugal, die gestern ihr Programm vorgestellt hat. Und das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.